brauchen das Mikrofon ja nicht zum Verstärken, finde ich. Ihr hört mich alle so, ne? Aber für die Aufnahme. Der Predigtext für diesen Gottesdienst steht, machst du die erste an, Karl? Okay, danke. Im 1. Johannes, den lese ich uns vor, 6. Kapitel 30 bis 35. Also in Losung wird er ja vorgeschlagen, ihr wisst das, wer da reinguckt, da gibt es einen Predigtext, der wird dann in ganz vielen Kirchengemeinden genommen und dass man sagt, das ist jetzt gegeben, das nehme ich, das wollte ich heute auch so machen. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Ja, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Soweit der Predigtext. Ihr kennt mich ja, ich liebe das ja, Zusammenhang, Kontext, aber die ersten drei Worte, doch nun sagten sie, das zwingt ja schon, dass man fragen muss, was steht denn da vorher, wer denn sie? Also machen wir einen Schnelldurchgang, Kapitel 6. Das ist nicht schnell, das ist lang, aber Schnelldurchgang zum ersten. Kapitel 6 fängt mit der Speisung der 5000 an. Das können wir schnell machen, wir haben die vor Augen. Zwei Verse, da, was machst du? Ich mache es alles selber. Echt? Jetzt geht das schon wieder los. Och. Ah, guck mal, mach doch hier jetzt. Ja, da wollte ich dunkel machen. Das ist dunkel. Mann, ey. Ich kriege ja jedes Mal einen neuen Kurs. Der doch nicht. Guck mal, das ist doch hier so vorne hinten. Und das ist dunkel. Das ist dunkel. Das ist dunkel. Hier rechts. Ihr Lieben, so ist das. Mit alten Männern, ne? Okay, ist nicht meine Kernkompetenz. Kurzer Blick in die Speisung der 5000. Das lese ich uns vor, dann haben wir alles wieder vor Augen. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten, und füllten 12 Körbe damit. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Dieser Satz nochmal zur Erinnerung, das Wunder der Brotvermehrung findet statt und die Leute sind nicht nur satt, sie staunen nicht nur über diesen Knaller mit der Brotvermehrung. Boah, hast du das gesehen? Sie begriffen wenigstens für eine kurze Zeit das Eigentliche, worum es geht. Also Vers 14 nochmal, als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, da sagen sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Als sie das begriffen haben, waren sie ergriffen. Leider nur für einen Moment. Danach sieht es für mich wenigstens so aus, wenn man den Text weiterliest. Wie ging es weiter? Ich erzähle uns das. Jesus geht danach den Leuten aus dem Weg oder sucht Stille, er braucht das. Er zieht sich zurück auf einen Berg, in Vers 15 steht das, habe ich jetzt nicht angeschlagen. Und er schickt seine Leute, seine Jünger mit dem Boot los Richtung Kapernaum. Das war am gleichen Tag, an dem Abend. Und dabei gibt es ein Wunder, das nur für die Jünger war. Da auf dem Wasser, eine Gotteserfahrung, könnt ihr zu Hause nachlesen, die waren tief beeindruckt davon natürlich. Am Abend oder in der halben Nacht kommen sie irgendwann in Kapernaum an, an diesem Ufer, das sie erreichen wollten. Und am nächsten Tag ist das Volk unterwegs. Sie laufen kilometerlang da am See Genezareth und suchen ihn, den Jesus. Sie wollen den wieder treffen. Und dann passiert was Verrücktes, nämlich bevor sie ihn irgendwas fragen, sagt Jesus ihnen schon, was sie gleich fragen werden und warum sie überhaupt losgegangen sind, sagt er ihnen auch. Das ist der nächste Text. Jesus entgegnete: Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, das wollt ihr nicht verstehen. Jesus sagt ihnen also auf den Kopf zu, was sie für ein Motiv haben. Sie haben Lust auf ein Wunder, so ein Knaller wie an dem Tag davor. Das wäre doch was. Also da will man bei sein, das will man nicht verpassen. Was danach kommt, berührt mich und beeindruckt mich. Das ist der nächste Text. Vers 26 hatten wir, ich lese ab 27 weiter. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, spricht Jesus, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben. Dass die Leute oft in der dritten Person von sich sprachen, wo wir würden ja immer sagen, ich bin, das haben wir schon öfter in Bibelstellen gehabt, das ist denen bekannt. Das ist nichts Komisches für die, nur für uns. Also diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott der Vater als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass sie an den glauben, den Gott gesandt hat. Das ist fast so wie Johannes 3, 16, wo die in einem Satz, bumm, erklär mir das mal in einem Satz, das ist ein guter in diese Richtung. Ja, und der steht vor ihnen. Wir wissen, was Jesus sagen will. Wir haben das ja verstanden nach dem Tod, Auferstehung Jesu, heute nach unserer Bekehrung mit dem Neuen Testament in der Hand und auch mit dem Geist Gottes, der uns im Grunde die Dinge erschließt, nicht nur hier, sondern ein Stockwerk tiefer, dass wir es im Tiefen verstehen und ja, das begreifen. Ich möchte euch sagen, was mich so beeindruckt hat. Ich bin genervt, wenn ich sehe, mit was für einer flachköpfigen Haltung und einer vordergründigen Lust auf ein Wunder die Leute nichts verpassen wollen. Suchen die wirklich das Wichtigste? Nö, denke ich. Das sehe ich kritisch. Und Jesus ist auch nicht dumm, dass er deren Motivation nicht sehen würde. Er weiß, dass sie Lust hätten, ihn zum Brotkönig zu machen. Das kommt später auch nochmal. Ja, das wäre ein schönes Ding. Jesus macht dieses Wunder zum Standardwunder. Jeden Tag diese Speisung für alle, die Hunger haben. Braucht man nicht mehr arbeiten gehen, kann man ihm die ganze Zeit zuhören. Heute Morgen habe ich das nochmal gelesen, mache ich immer. Und dann dachte ich, den Satz habe ich nicht aufgeschrieben, ob man das denn dann machen würde, wenn man den ganzen Tag Zeit hätte, weil man Brot von ihm geschenkt kriegt, zu sagen, jetzt will ich nur noch ihm zuhören. Ja, könnte man dann in Ruhe. Ja, das wäre doch das Größte. Besser wird es nicht gehen. Ja, und ich denke, das kann nicht wahr sein, oder? Und was ich sehe, wenn ich das richtig sehe, zum Motiv von den Leuten, die ihm danach laufen, das sieht doch Jesus auch. Natürlich, ohne Zweifel. Was mich beeindruckt, Jesus liebt diese Leute, die mit ihren schrägen und flachen Motiven. Er sieht die vor sich. Und aus einer Liebe heraus hält er ihnen zuerst den Spiegel vor, Vers 26, das hatten wir gelesen. Und dann nutzt er die schrägen Motive von ihnen, er knüpft da an und sagt, okay, ihr sucht Brot, den Brotkönig, das nächste Wunder. Bitte, sucht doch weiter, jetzt Vers 27 und tiefer. Sucht Gott und das, was Bestand hat und das, was ewiges Leben bringt. Das ist der Inhalt von 27. An der Stelle will ich nochmal an die Bekehrung von Billy Graham erinnern, ich weiß, was ich schon erzählt habe. Aber die fiel mir ein, sein Nachbar, irgendein Albert McMakin, keiner kennt ihn, ein junger Farmer, hatte Jesus gefunden und war begeistert von Jesus und wollte alle seine Freunde und Nachbarn und überhaupt Leute mitnehmen. Und da war eine Evangelisation und er hatte ein Auto, das war eigentlich ein Lastwagen, da hat er die Nachbarn gefragt, ob sie mitkommen würden. Und auch der Billy, sein Nachbar, er hatte keinen keinen großen Bock. Der Billy hat mich hier, nimm mich bitte mitgerufen. Im Gegenteil, der hatte da, wenn überhaupt, habe ich nachgelesen, dann fand er ein Mädchen toll, die da auch hinging. Ja, tolles Motiv. Ne? Und der Nachbar hat dem Billy gesagt, du, wenn du mitkommst, darfst du das Auto fahren, also den Lastwagen. Hohoho, er darf fahren. Und hinten die Girlies. Das ist das Motiv von dem Kerl, mitzufahren. Und dann hört er eine Predigt und noch einen und geht wieder hin und betet und findet Jesus. Boah, da denke ich, boah, lieber Gott, vielen Dank. Toll. Was für ein flaches Motiv hat der Kerl, der Billy. Und was kommt da hinten raus? Ja, und der Billy Graham wird nun wirklich der Evangelist seit vielen, vielen Jahren, der Hunderttausende und noch mehr Menschen erreicht hat. Betonen will ich, Jesus bleibt den Menschen in Liebe zugewandt, auch diesen Leuten, die vielleicht nur irgendeine nächste Vorführung in Richtung Wunder sehen wollen. Und durch seine Zugewandtheit, ich glaube, dass man das spüren kann, ob man von jemandem angepredigt und zugetextet wird oder ernst genommen und angenommen wird vom anderen. Durch seine von Herzen kommende Zugewandtheit fragen die Leute weiter und tiefer. Vers 28. Was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass er an den glaubt, den Gott gesandt hat. Jesus spricht von sich, das wissen wir. Die Jünger haben das lange verstanden damals. Die Leute fangen auch an, was zu begreifen. Ich habe mir aufgeschrieben, durch die von Herzen kommende Zugewandtheit, die nicht abstößt, sondern einlädt, passiert das. So deute ich das, so erlebe ich da Jesus. Das war der Gedanke. Und jetzt sind wir auch schon bei dem Predigtext, der vorgeschlagen war. Ich weiß, das ging nicht schnell, ich kann nie schnell, aber das war doch alles so gut, da kann man doch nichts auslassen. So, nochmal die Texte, der Text von dem Predigtext. Nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass du es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Einen Tag vorher haben diese Leute die Speisung der 5000 erlebt. Einen Tag vorher. Dieses unvorstellbare Wunder. Und jetzt sagen sie, dann lass uns ein Wunder sehen. Beweis uns das, dass du von Gott bist. Jetzt will ich den ausschalten. Vielleicht kann ein Wunder gar nichts beweisen. Jesus tut Wunder ohne Ende, jeden Tag und immer wieder. Das denke ich öfter, wenn ich ins Neue Testament gucke. An einer Stelle steht, es kamen viele und er heilte sie alle. Wobei, es gibt auch andere Betonungen, die habe ich entdeckt, gar nicht so schnell, aber zufällig dann gefunden. Johannes in seinem Evangelium sagt zum Beispiel, kurz vor dem fünften Kapitel, also im letzten Satz vor dem fünften, damit will ich sagen, vier Kapitel sind schon gewesen, also eine ganze Menge. Und allein das vierte Kapitel hat 54 Verse. Da sagt, an der Stelle sagt Johannes, das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat. Das erste war die Hochzeit zu Kana, Wasser zu Wein. Da ist eine, und dann ist doch ganz viel passiert unterwegs, er mit seinen Jüngern und so weiter. Da ist viel passiert bis zu diesem zweiten Wunder. Also vielleicht ist die Betonung im Johannesevangelium auch ein Hinweis, dass doch nicht das Unterwegssein mit Jesus bedeutet, mit Jesus unterwegs heißt Wunder auf Wunder auf Wunder auf Wunder. Vielleicht kann ein Wunder nichts beweisen, nicht so, dass der andere bestimmt sagen wird und zwingend sagen muss, das ist ein Wunder, das beweist ohne jeden Zweifel, dass es Gott gibt, dass ein Gebet erhört wird, dass Jesus dann der Herr der Welt ist, dass man an ihn glauben muss. Eine Geschichte, auch schon mal erzählt, aber ich weiß, warum ich die auswähle. Mein Schwager war Prediger in einer Gemeinde in Richtung Bremen, da irgendwo im Norden, und in der Gemeinde hatte eine Frau Krebs. Und die sollte operiert werden. Die Gemeinde hat für sie gebetet. Ist ja normal, machen alle in unseren Gemeinden für Heilung oder dass es gut geht, was auch immer in diese Richtung. Die Details weiß ich nicht. Der Termin für die OP stand fest und dann gibt es irgendeine Untersuchung oder Voruntersuchung. So kurz davor und da stellt man fest, dass der Krebs nicht mehr da ist. Ich erzähle deswegen diese Geschichte gerne auch ruhig ein zweites Mal, weil ich meinen Schwager kenne und weiß, dass die Geschichte stimmt. Der war 40 Jahre Prediger und wenn er mir das erzählt, dann war das so. Deswegen lieber so. Das ist mein Motiv. Ja, lobe den Herrn. Ein echtes Wunder. Danke, Jesus. Du bist wahrhaftig der Gott, der Wunder tut. Ja, finde ich. Und der Mann von dieser Frau, nicht gläubig, hat sich mit Sicherheit gefreut und mitgefreut und fand das bestimmt toll und erleichternd. Mensch, ist doch klar, wenn ich meine Frau liebe und die hat Krebs, ey, da fällt mir ein Stein vom Herzen, also mehr als erleichtert. Jetzt muss er sich doch bekehren. Das geht ja gar nicht anders. Bei diesem Erlebnis, bei diesem Gottesbeweis, hat er aber nicht. Wunder sind nicht zwingend so, dass der Außenstehende sagt, jetzt glaube ich diesem Jesus und will ihm nachfolgen. Machst du mal wieder an oder drücke ich dann, lass mich mal. Okay, Nummer 5, ja, ist gut. Wenn wir glauben sollen, dann lass uns ein Wunder sehen. Wo bleibt dieser Beweis? Ich bin im Text wieder. Das finde ich hier oben, erster Vers. Ne? Ich finde das schon ziemlich frech, diesen Ton. Erstens generell und zweitens nochmal ein Tag nach dem Wunder vom Vortag, Speisung der 5000. Und mit dieser Speisung kommen sie dann wieder mit dem Thema. Ihr guckt da mit und lest, ich rede weiter. Und sie kommen dann mit Mose. Also der Mose, Brot vom Himmel, hat er denen zu essen gegeben, der gute Mose, Vers 31. Und Jesus korrigiert das etwas, das ist sehr wichtig. Er sagt, es war nicht Mose, es war Gott, der das Wunder schenkte. Kleiner Unterschied. Das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben, es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Ich sehe hier drei Korrekturen. Erstens nicht Mose, sondern Gott. Zweitens, das wahre Brot. Damit spricht Jesus von mehr als einem halben Brot mit oder ohne Sauerteig, ich kenne mich da nicht aus, und ein Stückchen Fisch dazu. Das wahre Brot ist mehr als irgendwas zu kauen im Ruhrgebiet. Ich muss was hinter die Kiemen haben, das war Hunger. Gib mal Brot, oder? Jetzt ist gut. Das wahre Brot ist mehr als was zu kauen für einen mittelmäßigen Hunger. Das ist das Zweite, das wahre Brot. Drittens, Jesus, Grammatik, verlässt die Vergangenheit. In der Wüste hat euch nicht Mose gegeben, hat gegeben, steht in der Vergangenheit, wenn wir auf die Grammatik achten. Und jetzt sagt er, das wahre Brot gibt er. Von der Vergangenheit damals in, also Geschichte lange her, in die Gegenwart, Präsenz, Gegenwart, präsent, jetzt und hier. Dieser Unterschied ist wichtig. Ich habe in andere Texte geguckt, in allen Übersetzungen, die ich mir angeguckt habe, ist das genau so, dass an der Stelle auf einmal die Gegenwartsform genannt wird. Also es geht nicht um Kultur und Tradition oder jüdische Geschichte. Und der Auszug aus Ägypten ist bestimmt eine der großartigsten Geschichten aller Geschichten, denke ich, in Kultur und Religion der Juden auf jeden Fall. Egal, wie das jetzt mit dem Manna damals war. Übrigens hatten die Leute zu dem Manna ja auch irgendwann die Nase voll. Oh, ihr wisst das, ne? Meine Güte, immer Manna, jeden Tag. Wie toll war das doch. Ägypten, Fleischtöpfe, Mensch, lecker essen und so abwechslungsreich. Ich finde es schon verrückt, wie man aus einer schrecklichen Vergangenheit auf einmal was Tolles machen kann. Diese Knechtschaft in Ägypten, das ist ja für manche auf einmal, als wären die aus dem Paradies vertrieben worden. Nicht Mose, sondern Gott. Nicht irgendein Brot, sondern das Brot. Nicht irgendwann und damals, sondern heute, hier und jetzt. 33, denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. 34, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Hierhin lenkt Jesus. Das erklärt er wunderbar auch entlang der Geschichte, der Heilsgeschichte vom Volk Israel. für die, die danach fragen und das hören wollen. Und auch für die, die das noch gar nicht wussten, was sie denn heute sehen könnten, weil sie da nur mitgelaufen waren, wo eben alle hingelaufen sind. Oh, gestern tolle Geschichte, heute bin ich dabei, gestern war ich auch. Ey, kommst du mit, oh, richtig. Das, die, auch für die, die das Motiv hatten, passiert das Gleiche. Das ist das, was Jesus hier sagt, das ist der Predigtext. Wunderbar, finde ich. Wir singen ein Lied und dann kommt ein zweiter Teil. So, Beamer ausschalten. Da kannst du auslassen. Ich mach schon. Oh, so ist auch gut. So viel zum Predigtext und dem Kontext, dem Zusammenhang und dem Hintergrund. Jetzt möchte ich über den Predigtext hinaus einiges zu Wundern sagen, dabei aber bitte schön an den Berichten und an biblischen Begründungen bleiben. Trotzdem muss ich was dazu sagen. Ich sage das durch meine Brille. Wenn ich jetzt sage, jetzt sage ich das Biblische, ich werde da vorsichtig seit vielen Jahren, weil ich sehe, dass Leute das anders sehen. So wie wir sehen, dass der eine sagt, das Wunder und noch ein Wunder, und Johannes sagt, und da war erst das zweite Wunder. Anderer Schwerpunkt, andere Sicht, oder Johannes hat immer diesen Blick, der mich liebt und so weiter. So ist das auch zu dem Thema jetzt, meine Sicht. Und ihr wisst das ja, Jahreslosung haben wir ja kapiert, ne? Hör zu, mach dein Herz auf, mach Verstand auf alles. Wenn es gut ist, nimm es mit. Sag ja, nicht Wilfried, sondern Gott, du hast mir was gesagt, vielen Dank. Wenn nicht, mach es einen Papierkorb auf. Reg dich aber nicht auf und fokussiere nicht auf das Blöde. So, diese Geschichte mit dem Ich bin das Brot des Lebens geht noch weiter. Ihr könnt das nachlesen im gleichen Kapitel. Jesus erklärt das nochmal sehr ausführlich. Und die Leute haben einen Einwand nach dem anderen und viele wenden sich von ihm ab. Das geht genau in dem Zusammenhang, nicht irgendwann, sondern in dem sechsten Kapitel steht am Ende und viele haben sich abgewandt. Dass er auch sagt, wollt ihr auch gehen, das ist die bekannte Stelle. Wunder sind also kein Garant dafür, zum Glauben an Jesus zu finden. Und Wunder nur zu Bühnenzwecken für irgendwelche Aufführungen, dafür ist Jesus nicht zu haben. Dazu ein Beispiel aus der Bibel, jetzt in Text Nummer 6, bitte. Dankeschön. Der Hintergrund ist in dem oben erklärt. Pilatus verhört Jesus und kapiert und ahnt, was hat der gemacht? Ich kann den nicht hier kreuzigen lassen, ich finde überhaupt keine Schuld. Und dann kommt er auf die Idee, der Jesus ist ja aus der Region Galiläa und Galiläa, ne? Genau. Da ist doch Herodes, das ist doch sein Regierungsbezirk. Dann gebe ich den Kerl an Herodes, das ist dann, kann er mal gucken, das ist der Hintergrund. So. Und so schickt Pilatus den Jesus zu Herodes, der kann ihn mal verhören und sich die Anklagen anhören. Herodes war hocherfreut, Vers 8, Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen. Er hatte sich seit langer Zeit gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon viel von ihm gehört hatte. Nun hoffte er, Herodes, Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder tun. Er stellte ihm viele Fragen. Jetzt machen wir mal einen Schnitt und ich erzähle was aus einer Rockoper, Jesus Christ Superstar, 70er Jahre, von einem Andre Lloyd Webber. Ich finde das sehr beeindruckend, das ganze Ding. 4 Seiten von, also Doppel-LP hörst du 1,5 Stunden lang. Es geht hauptsächlich, das Leben Jesu, aber hauptsächlich so das Ende, der Verrat, Judas, was er denkt und die Politik da, die Gefangennahme irgendwann, die Verhöre und am Schluss die Kreuzigung und das letzte Wort, er hat nicht die Auferstehung, aber das letzte Wort, ist auch sehr beeindruckend, wie Jesus dann sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. So, aus dieser Rockoper, nicht Bibeltext, sondern das ist ja, ich lese die Bibel und fantasiere und mache eine Oper dazu. Da möchte ich einen Text vorlesen und der ist genau das mit Herodes. Der geht englisch los und ich übersetze ihn dann. Jesus, I'm overjoyed to meet you face to face. you've been getting quite a name all around the place, healing cripples, raising from the dead. And now I understand you are God, at least that's what you've said. Jesus, ich bin sowas von froh, dich mal direkt Angesicht zu sehen. Hier in der ganzen Gegend hast du einen großen Namen und überall. Du heilst die Krüppel, sogar von den Toten hast du Leute erweckt. Und jetzt ahne ich oder ich verstehe, zuletzt bist du Gott, zumindest ist es das, was du sagst. So you are the Christ, you are the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine. That's all you need to do and I'll know it's all true. Come on, King of the Jews. Also du bist der Christus. Du bist der große Jesus Christus. Überprüfe das oder beweise das, deine Göttlichkeit. Du kannst doch hier aus meinem Wasser, mach doch mal Wein daraus. Das ist alles, was du machen musst. Und dann glaube ich dir, dass alles wahr ist, was du sagst. Komm, du König der Juden, bitte. So, you are the Christ, the great Jesus Christ. Prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. If you do that for me, then I let you go free. Come on, King of the Jews. Es wird spöttischer. Also du bist der Christus, der ganz große Jesus Christus. Zeig mir das doch, beweis mir das. Sei doch kein Dummkopf, sei kein Narr. Geh mal über meinen Swimmingpool, kannst du doch. Wenn du das für mich machst, lasse ich dich frei. Komm, König der Juden. Ich überspringe und lese den letzten Abschnitt vor. Hey, aren't you scared of me, Christ, Mr. Wonderful Christ? You are a joke. You are not the Lord. You are nothing but a fraud. Take him away. He's got nothing to say. Get out of the King of the Jews. Get out of my life. Übersetzt, sag mal, bist du verängstigt? Hast du Schiss vor mir, Mr. Super Christus, Wonderful Christ? Du bist ein Witz. Du bist kein Herr. Du bist nichts als ein Betrug. Take him away. Komm weg mit dem Kerl. Er hat nichts zu sagen. He has nothing to say. Get out of the Jews. Geh raus, du König. Get out of my life. Verschwinde aus meinem Leben. Ja, krasser Text. Ist ausgemalt, klar. Die Bibel ist da viel, viel kürzer. Wir sind nicht Herodes. Wir haben nicht diesen Ton und nicht diese freche, eigentlich gottlose Haltung Jesus gegenüber. Natürlich nicht. Und ich dachte, kann ich trotzdem was aus der Bibel, aber ich auch aus dem Musical, mich hat das so berührt schon immer, mitnehmen. Ja. Ich nehme für mich mit, Jesus muss sich nicht beweisen. Nicht durch ein Wunder. Das muss er nicht und er tut es auch nicht. Wenn ich ihn suche, dann will nicht ich ihn überprüfen und in Frage stellen. Wenn, dann will doch lieber ich mich überprüfen, mein bisheriges Leben und das in Frage stellen lassen von ihm. Das Zweite, Herodes will den ja überprüfen und bitte, wenn, dann andersrum. Das Zweite, was ich aus diesem Text lerne, wer auf ein Wunder wartet oder sozusagen ein Wunder verlangt, der steht in der Gefahr, dass er tief enttäuscht, vielleicht am Ende sogar Gott ablehnend und Jesus ablehnend wird. Wollte er da oben nicht das macht, was ich gerne hätte. Ich weiß, dass wir nicht so denken. Aber wie viele Gespräche haben wir immer, kennt jeder. Wenn es wirklich Gott gibt, der da oben. Das heißt doch nur, das heißt doch nicht, ich suche Gott, sondern. Ja. So, der nächste Text. So, noch ein Satz dazu. Nun hoffte er, Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine einzige Antwort. Gefällt mir. Kann ich verstehen. Zwischendurch mal was ganz anderes. Der Losungstext, den ich in der vorletzten Woche gelesen habe, der hat mich zum Nachdenken gebracht. Betet für die Regierenden, das sagt Paulus an Timotheus, der schreibt ihm, betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. In Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. Ganz anderes Thema, hat mit Wundern erstmal nichts zu tun. Es geht um unser Land, um die Welt, die jeweilige Regierung und alle, die die Macht haben. Okay, wir sollen also für die beten, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ich wollte gerade mit meiner Frau beten und manchmal lesen wir die Losung vor, so als Einstimmung. Und als ich das gelesen habe und wir wollten beten, ich habe immer viel im Kopf, da dachte ich, in Ruhe und Frieden steht da. Und ich denke, und in Gesundheit bitte. Und mit unserem Enkel, das klappt mit seiner Ausbildungsstelle, das ist mir so wichtig. Und die OP für meine Schwester, die sich die Hüfte gebrochen hat, ist jetzt nicht ausgedacht. Also ich habe ja drei Schwestern, die ihr nicht kennt, die lebt in Holland. Mensch, das wünsche ich doch auch, da bin ich doch auch für und so weiter und so weiter. Manche Mütter im Moment, denke ich, war ich nicht dabei, beten vielleicht im Moment mit ihren Kindern, dass der Regen aufhört, wenn die seit 5 Tagen nonstop Regen haben im Campingurlaub. Kann ich gut verstehen. Da lache ich überhaupt nicht drüber. So bete ich auch. Warum auch nicht? Ich will und darf für alles danken und bitten und Gott sagen, was mich bewegt. Mit und ohne Wunder. So verstehe ich das mit dem Beten bis jetzt. Ich überlege da immer noch. Aber ich weiß auch und will mir das merken, dass Gott nicht dafür da ist, dass er der Erfüller meiner täglichen Bitten wird, meiner ewigen Bitten. Das wurde mir auf einmal klar. Das hört gar nicht auf bei mir. Meiner ewigen Bitten könnte ich sagen, weil das bei mir, ich rede nur von mir, nicht aufhört. In Klammern gesagt, auch wenn ich dabei nicht explizit um ein Wunder bete. In dem Schreiben an Timotheus nennt Paulus 2 Aspekte, Ruhe und Frieden und nicht 20 weitere. Im Vater unser, sagt Jesus, unser tägliches Brot gib uns heute. Punkt. Und wir wünschen verständlicherweise eine feste und geregelte Rente, ist doch in Ordnung, und mehr als nur das mit dem Essen. Wir haben mehr, viel mehr, und das wollen wir auch gerne behalten. Und eine gute Gemeinschaft. Und dass das Auto über den TÜV kommt oder dass der Helmut das endlich so macht, wie ich mir das vorstelle. Ist doch nicht da, jetzt sage ich mal so was Freches. Manchmal, ich bete nicht so, aber manchmal denke ich so einen Käse. Also, oh, meine Güte. Ich hatte eine Kollegin, die hat beim Lied, manchmal haben wir beim Geburtstag auf der Arbeitsstelle dann dem anderen was gesungen, bei dem Lied viel Glück und viel Segen, immer aus Spaß gesungen, Gesundheit und Reichtum oder Gesundheit und Bargeld sei auch mit dabei. Ja, war ein Witz. Erkannte ich dann irgendwann. Und ich dachte, das will ich nicht so singen oder wünschen. Es gibt ja auch Brot, das nicht satt macht. Heute Morgen beim Durchlesen fiel mir nochmal im Alten Testament was ein. Jesaja zwischen 53 und 55. Ich weiß unten rechts bei mir. Ich habe immer so das, wo das steht, in der Lutherbibel. Da sagt Jesaja, was ist los mit euch? Ihr arbeitet und arbeitet euch kaputt. Um Brot zu kaufen, das euch doch nicht satt macht. Also, da sagt Jesaja schon das gleiche Bild. Es gibt Brot, das nicht satt macht. Eben das, was die Leute gerne haben wollen, jeden Tag. Diese Wünsche. Und ich schließe mich zu 100% mit ein. Die Wünsche, diese unsere Wünsche, die machen sehr wahrscheinlich, oder viele von denen machen einen nicht satt im geistlichen Sinn. Wieder zu den Wundern zurück. Lazarus, der Freund Jesu, so beschreibt Johannes das in seinem, wir wissen ja, Johannes hat dieses, ich habe ihn lieb und er hat mich lieb und wir sind die besten Freunde. Und Johannes sagt dann auch, als die Schwester und sagt, dein Freund ist gestorben. Lazarus war der Freund Jesu. Wir kennen die Geschichte. Jesus weckt ihn von den Toten auf. Lazarus war schon 4 Tage da, müffelte schon. Ich mache mal den Text an, Nummer 9, ja. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, das war, denke ich, die Beerdigung in irgendeiner Form, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Hier wird ein Ziel oder eine Auswirkung beschrieben. Die Leute sehen das Wunder, und nicht alle, aber viele glauben an ihn, an Jesus. Das ist wichtig und gut. Es gibt aber auch eine andere Reaktion, die gucken wir uns auch an. Ich war wirklich schockiert, ich habe da weitergelesen, ich mag das ja weiterzulesen. Die führenden Priester und die Pharisäer beriefen daraufhin, das ist genau direkt hinter dem, das nicht irgendwo, sondern genau angehängt an den daraufhin, Lazarus Auferweckung, beriefen daraufhin eine Sitzung des Hohen Rats ein. Was sollen wir machen, sagten sie. Dieser Mann tut viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle an ihn. Ach du Schreck, das wäre ein Drama. Jetzt kommt der brutale Kracher. An jenem Tag fassten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Das hatten wir schon. Wunder führen nicht zwingend zum Glauben, leider nicht. Das will ich hieraus lernen. Für mich gibt es einen Unterschied zwischen der Auferweckung eines Toten und der Auferstehung, die am Ostersonntag passiert ist, brauche ich nicht weiter ausführen. Aber selbst der von den Toten auferweckte, wieder lebendig gemacht wordene Lazarus ist logischerweise irgendwann wieder gestorben. Also irgendwann, irgendwie, für immer. Erstmal, was dieses Leben betrifft, für immer. Wie, wissen wir nicht, wird nirgends beschrieben. Und da das Wann, wie alt er geworden ist oder besondere Umstände, steht da nirgends. Wunder hin oder her, dieses Wunder mit Lazarus war einmalig. In Hebräer 11 gibt es nochmal so eine Stelle, aber in der Regel, ich sage mal erst, das war einmalig. Und das Normale, das Übliche, das Natürliche ist ja, dass wir sterben, wir alle hier, irgendwann. Gut, dass wir nicht wissen, wer, wann und was und in welchen Umständen. Sehr oft, fast in der Regel, das ist einfach eine Wahrheit, finde ich, wird man vorher krank. Keiner ist top gesund und stirbt am nächsten Tag und ist beim Herrn. Also, absolute Ausnahme. Fast in der Regel wird man vorher krank. Das ist das Normalste von der Welt. Für alle. Christen, Nicht-Christen, auch Menschen aus anderen Nationen oder anderen Religionen. Das ist uns klar. Ja, aber es gibt doch das Gebet für die Kranken. Wenn jemand unter euch krank ist, der rufe die Ältesten. Jakobus 5, wir kennen die Stelle. Ich mache das mal kurz. Ihr kennt den Text. Mein Vorsatz, ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen werde, weil wer weiß das schon im Vorhinein, im Angesicht von Krankheit, Schmerz und Tod, der kommt. Da habe ich keine Garantie für mich. Aber mein Vorsatz ist folgender. Wenn ich ernsthaft erkranke oder meine Frau, Krebs, MS, Alzheimer, Nierenversagen, die Liste hört nicht auf, alles ist möglich, was auch immer, es gibt so vieles. Mein Vorsatz, dann will ich selbst für mich darum beten, dass Gott mir beisteht und mich auch heilen kann, weil er das kann, das glaube ich. Und ich will die Ältesten einer Gemeinde rufen, nicht die Superältesten einer Supergemeinde, die die Supergabe der Krankenheilung haben. Nee, wenn Gebet hilft, dann kann ich das extra und super auch weglassen. Also die Ältesten aus der Gemeinde, wo ich dann bin, ob das hier ist, keine Ahnung, die sollen mit mir beten und gerne auch um Heilung. Und ich will weiter ein Mensch sein, der das Beten nicht verliert, der im Gebet bei Gott bleibt. Und wenn Krankheit kommt und Leiden und weder Erlösung noch Heilung und auch kein Tod, manchmal ist ja Tod auch fast Erlösung, dann ist das so. Dann will ich das von Gott so annehmen und bei ihm bleiben. Also, glaube ich an Wunder? Ja! Ja, ich kann auch sagen, nein. Ich glaube an Jesus. Ich setze mein Vertrauen auf Jesus, nicht auf Wunder. Aber Gott tut manchmal Wunder, immer wieder. Das Normale ist aber in der Regel das, was in der Regel normal ist, ob wir Christen sind oder nicht. Wir kennen die Berichte aus, ich habe noch eine Seite, dann ist Schluss. Ich bin ja heute sehr lang, wusste ich vorher. Tut mir leid. Wir kennen die Berichte aus der Apostelgeschichte. Der eine sitzt im Gefängnis und wird getötet. Jakobus ohne Wunder, obwohl bestimmt alle für ihn gebetet haben. Und der andere ein paar Tage später wird wundersam aus dem gleichen Gefängnis befreit. Apostelgeschichte 12. Der eine wird gesteinigt und nicht gerettet, trotz Gebet, nicht von der Steinigung gerettet, aber doch von Jesus gerettet, finde ich. Ich rede von Stephanus, der erste Märtyrer, Apostelgeschichte 7. Er war nicht der Letzte. Das Wunder bei Stephanus, so empfinde ich den Bericht dazu, ist, dass er diese Vision hat, dieses Bild von einem offenen Himmel, der lebt noch und ist dabei, totgeschlagen und geworfen zu werden. Und der ist im Herzen oder bei dem, was er erlebt, schon in der Ewigkeit. Das ist für mich das Wunder. Ob das immer so ist und für jeden, der gefoltert wird, ich glaube es eher nicht. Ich kenne eine Person, die sagt, sie habe die Gabe der Heilung, egal wer, ein er oder sie, ist egal. Dann habe ich so für mich gedacht, was heißt das? Die Gabe der Heilung, also dass durch deren Gebet der andere heil wird mit einer Art Garantie. Dann würde ich vorschlagen, das meine ich nicht spottend, also ich verstehe es nur nicht, dann würde ich vorschlagen, wenn das so ist, bitte geh ins Krankenhaus, MH, Krebsstation für Kinder. Ich kenne ein paar Geschichten davon, boah, du weinst, wenn du das nur hörst, wenn du da bist, geh dahin, bete mit den Kindern, mit den Eltern. Ich komme auch gerne mit und würde mich sowas von freuen. In diesem Sinn auf Wunder setzen, ist für mich fast ein Irrglaube. Und behaupten, dass Gott das tut, das Wundersamen immer, wenn nur der Name angerufen wird. Wir singen das in einem Lied, tut es Wunder, ich habe die Zeile nicht ganz genau, wenn nur der Name angerufen wird. Das finde ich nicht so in der Bibel. Die Stelle im Hebräerbrief kennen wir, Karl sagt es ab und zu und hat es erwähnt, dass manche Christen, jetzt lese ich das vor, gemartert wurden, Spott, Geißelung, Fesseln, Gefängnis, gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet, Mangel, Bedrängnis, Misshandlung. Das ist ihnen widerfahren, Luther-Übersetzung, Hebräer 11. Bis auf Johannes, der auf eine Insel verbannt wurde, sind wahrscheinlich alle Jünger Jesu durch Gewalt umgebracht worden. Das heißt für mich, hätten die Christen auf Wunder gesetzt, dann wäre das Christentum sehr bald am Ende gewesen. Sehr bald. Mein letzter Gedanke und der letzte Text, den brauchen wir aber nicht ganz lesen, der ist ja schrecklich lang. Wir kennen den. Nur, guckt nur auf das Fettgedruckte. Der gelähmte Mann, der von den Freunden durch das Dach gebracht wird, als Jesus predigt und die Hütte rammelvoll ist. Ihr kennt die Geschichte. So, die kommen, Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah. Ich weiß gar nicht, ob den von den Vieren oder von den Fünfen, steht da nicht. Der Mann sagt die ganze Zeit kein einziges Wort, sehr interessant. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist der Punkt. Darum geht's. Dafür ist Jesus da. Vers 6, dann kommen die Schriftgelehrten, passen auf und gucken, was? Was bildet der sich ein? Das ist Gotteslästerung. Die haben theologisch möglicherweise eine richtige Erkenntnis. Nur haben sie eh noch nicht erkannt, weil sie sagen, nur Gott allein kann Sünden vergeben. Ja, finde ich, das ist richtig, was sie sagen, wenn sie ihn erkennen würden. Und deswegen sagt Jesus, damit ihr das verstehen könnt, dass ich das sagen darf, nur deswegen. Ihr sollt wissen, Vers 10, darum, ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Darum geht's. Deswegen, mein Lieber, steh auf, nimm deine alte Matte und freu dich und danke Gott, alles Gute. Das aber, der Punkt ist ein anderer. Ich spreche ein Gebet. Herr, ich möchte danken, dass wir die Bibel haben, dass wir immer wieder berührt sind über Altes neu nachdenken. Hilf du uns, dass wir das Wichtige verstehen und dass wir uns bei dem Nichtwichtigen nicht auseinander dividieren oder zerstreiten, sondern miteinander bei dir bleiben. Dass dein Wort lebendig ist, dass es uns erreicht, tröstet und auch korrigiert. Danke. Amen.